Guten Morgen. Ja, ich hoffe, Sie freuen sich auch, oder anders gesagt, jeder Prediger macht Freude. Der eine, wenn er anfängt, der andere, wenn er aufhört. Ja, also, schau mal an. Das wird. Danke, ja. Das ist meine Tochter mit ihrem Ehemann an ihrer Hochzeit, eine meiner Töchter, und irgendwo dann mittendrin befinde sich meine Frau und ich auch. Das Auto draußen mit der Nummer FS, das ist unser Auto. Wir haben viele Jahre in Freising gelebt, sind ja seit 2 Jahren jetzt hier in Seeheim-Jugendheim. Selber lebe ich in Alsbach mit meiner Frau. Und wir haben 5 Kinder. Diese Tochter hier, die ihr seht in dem Brautschmuck, die ist die mittlere. Sie lebt in Brașov in Rumänien, hat dort ihren Dennis geheiratet und dort sind sie tätig. Sie ist als Missionarin unserer Allianzmission, das ist das Missionswerk unseres Bundes, dort immer unterwegs gewesen mit jungen Leuten, hat Dennis dort kennengelernt, geheiratet, dort hängen geblieben und ist mittlerweile auch Missionarin dort für die junge Generation in dieser Gemeinde. Dann habe ich noch 4 weitere Kinder. Die Älteste hat mittlerweile 4 Kinder, 3 sind nur zu sehen. Also wir haben. Danke, ja, gerne. Ja, danke schön, ja, das ist gut. Der Älteste lebt mit seiner Frau, die ist Französin, in London. Die Kinder sind Engländer, Deutsch, Französisch, Schweizerisch. Also unsere Enkel. 3 sind zu sehen, das Vierte ist jetzt vor kurzem geboren. Und haben wir noch 2 weitere Enkel. Alle unsere 5 Kinder folgen Jesus nach und sind auch in der Gemeinde tätig. Und das ist ein Geschenk, was ich merke, was viele nicht haben. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Und das hat aber bei 4 von ihnen haben sich in jungen Jahren schon taufen lassen, mit 8 oder 9 oder 10, und haben auch Gemeinde mitgearbeitet. Eine hat sich aber sehr schwer getan. Das möchte ich ja für allen Eltern sagen, die hier sitzen und sagen, ja, unsere Kinder, die haben sich distanziert. Diese Tochter hatte sich längere Zeit distanziert. Mit 12, 13 hat sie gemerkt, nee, mit christlichem Glauben habe ich nicht so zu tun. Sie hat aber immer mitgemacht. Und hier komme ich schon in Richtung meiner Predigt. Wir haben immer versucht, unsere Kinder mit hineinzunehmen in unseren Gemeindedienst. Was wir so machen, haben sie mitgemacht. Sie hatten nicht nur das Programm des Entertainments, also der Unterhaltung, sondern wir haben versucht, sie hineinzunehmen, dass sie selber auch mitarbeiten in verschiedenen Formen schon. Und das hat unsere Tochter auch immer weitergemacht. Sie hat im Abend, wir hatten 2 Gottesdienste in der früheren Gemeinde, im Abendgottesdienst auch noch die Technik bedient, Beamer und Tontechnik, aber sie hatte zum Glauben keinen richtigen Zugang. Haben wir gemerkt, sie wusste es auch. Dann ist sie umgezogen, hat Kontakt zu Gemeinden gesucht, hat letzten Endes 12 bis 15 Jahre gedauert, bis sie in eine englischsprachige Gemeinde kam. Und Englisch ist ihre Herzenssprache. Die hat 1 Jahr Schule in den USA gemacht und die kann sich auf Englisch besser ausdrücken als auf Deutsch. Und da hat sie wieder in Kontakt zu Jesus bekommen, hat sich vor kurzem taufen lassen und ist jetzt so intensiv in Gemeinde tätig, dass ich sage, die müssen dich anstellen. Sie ist im Moment arbeitslos, hat nach ihrem Studium keinen Job bekommen und arbeitet dort ganz viel mit. Das hat aber lange gedauert. Also für alle, die jetzt hier sitzen und denken, na, meine Kinder oder Enkel sind nicht auf der Spur mit Jesus, manchmal dauert es echt lange und Gott lässt sich da Zeit. Das ist seine Problematik, die er hat, finde ich manchmal, wenn man sich über Zeit so reden, dass Gott sich so manchmal so furchtbar Zeit lässt. Ja? Und ich denke, es wäre besser, er würde schneller handeln. Aber ich glaube, im Endeffekt wissen wir, es ist besser, wie er es macht. Ja? Wir haben also versucht, unsere Kinder immer wieder mit hineinzunehmen in diesen Gemeindedienst und sie mitarbeiten zu lassen, sie, so wie mir jetzt jemand auch kurz sagte vor ein paar Tagen bei uns im Leitungskreis, ja, unser Sohn, der macht immer den Kaffee. Wenn wir Kaffeedienst haben, ist keine Frage, der macht Kaffee. Der weiß das schon, der kocht den Kaffee und macht da mit. Der kommt da mit hinein. Und wenn der älter ist, ist das für ihn eine Gewohnheitssache. Wir haben aber auch jüngere Leute, die jetzt so Anfang 22 sind, da sagt unser Jugendpastor, die haben keinen Sinn dafür, Gemeinde irgendwas mitzumachen. Die haben ihre Jugendzeit genossen im Jugendkreis, aber machen die nicht mit. Die sind auch nicht mit hineingenommen worden. die wurden bespaßt, sag ich mal. Was auch nicht schlecht ist. Aber sie wurden nicht in jungen Jahren schon befähigt, mitzuarbeiten und mitzuwirken. Und wieder, ich bewege mich jetzt in Richtung meiner heutigen Predigt und bitte jetzt um die nächste Folie. Ein guter Charakter wird durch das Zusammenleben mit anderen Menschen geprägt. Ein guter Charakter wird auch durch andere Situationen geprägt. Doch wichtig ist das Zusammenleben mit anderen Menschen. Wir sind Menschen und sind darauf angewiesen, dass wir durch Menschen geprägt werden. Und wir werden geprägt, in guter oder schlechter Hinsicht. Und Mahlzeiten, so ist das Bild unterschrieben, prägen den Charakter. Mahlzeiten zeigen auch den Charakter. Ja, wenn ich das Bild noch anschaut, ja, da sieht man etwas vom Charakter. Mahlzeiten zeigen den Charakter. Mahlzeiten prägen aber auch den Charakter. Das Zusammensein beim Essen prägt ganz viel. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gemeinden, habt ihr vermutlich auch gemeinsames Mittagessen haben. Und dann nicht jede Altersgruppe für sich sitzt, sondern dass man versucht, dass man sich ein bisschen mischt. Wobei das Problem ist, die Leute, die so weiße Haare haben wie ich, die haben Angst vor den jungen Leuten. Habt ihr das auch schon gehört? Die denken, die wollen nichts mit uns zu tun haben. Klar, wir können nicht so mit denen reden und so, wie das sie untereinander machen. Aber die meisten genießen es, wenn so 40, 50, 60, 70, 80, 90-Jährige sie ansprechen, fragen, wie geht's dir oder darf ich mal was von dir hören? Wenn die merken, hey, die haben Interesse an mir. Die bleiben nicht nur unter sich. Und das muss von uns, der älteren Generation, ausgehen. So, ich habe ja hier selber den Präsenter. Ein guter Charakter wird durch das Zusammenleben mit anderen Menschen geprägt. Was ein guter Charakter ist, da unterscheiden sich ja manche Kriterien, aber Mut gehört dazu, Verlässlichkeit. Ich habe hier so ein Bild gefunden, ja, was einen Charakter beschreibt. Großzügigkeit, verschiedene Charaktereigenschaften. Charakter ist das, was mein Handeln bestimmt. Es, die Unterlage, der Untergrund, die Haltungen, die Werte, die ich habe, und die dazu führen, dass ich so entscheide, wie ich entscheide. Und dass ich so denke, wie ich gerade denke. Das ist mein Charakter. Und der prägt sich. Der wird übrigens lebenslang geprägt. Auch wenn man eine Generation ist, die schon meint, naja, ich bin der Ewigkeit näher als der Geburt. Der Charakter wird immer noch geprägt. Nur viele sind zu faul und zu bequem. Und sagen, bei mir nicht mehr. Ich habe alles erreicht, ist alles doch gut und ist in Ordnung. Passt schon. Es passt nicht. Es könnte besser sein. Und ich möchte gerne, ich hoffe, ich möchte es auch später noch gerne geprägt werden, dass mein Charakter geprägt wird durch das Zusammenleben mit anderen, auch durch das Zusammenleben mit der jüngeren Generation und der jungen Generation. So. Mein Predigtext ist Titus Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Ich will vorher kurz etwas über die religiöse und politische und soziale Situation in Kreta sagen. Oder auf Kreta, griechische Insel. Dort lebt dieser Mann namens Titus, ist hingeschickt worden von seinem Freund, Mentor, Coach namens Paulus. In diesem Titusbrief finden wir ein paar Informationen über sie. Und das war eine griechisch-römische Gesellschaft auf Kreta. Und da gab es auch noch die einheimische Bevölkerung. Aber vorherrschend war erstmal das griechische Griechentum, kulturell, sozial. Und die Römer hatten das aber erobert. Und deshalb galten auch römische Gesetze und Regeln. Die Gesellschaft war hierarchisch strukturiert. Und das ist ganz anders als bei uns. Von daher muss man sich manchmal fragen, ob man gewisse Dinge aus der Bibel überhaupt übernehmen darf. Weil die Gott spricht in konkrete Situationen hinein. Und die konkrete Situation der Menschen in der damaligen Zeit war sehr hierarchisch geprägt. Und was oben gesagt wurde, musste auf allen Ebenen getan werden. Und wenn nicht, war man unten durch. Und auch kulturell unten durch. Auch wirtschaftlich unten durch. Man hatte keine Chance mehr. Der Vater hat bestimmt, die Oberen haben bestimmt. Es gab wenige reiche Familien auf Kreta. Viele Sklaven und Tagelöhner und Abhängige. Patronatswesen nennt man das. Und das bedeutet, Menschen konnten nur überleben, wenn sie korrupt waren. Und deshalb war, da komme ich zum nächsten, Kreta bekannt für seine Korruption. Das war oft die einzige Chance, irgendwie etwas höher zu kommen. Man musste jemanden kennen und jemanden bezahlen, dann ging das, was eigentlich nicht ging. Es gab eine religiöse Vielfalt und Verwirrung. Die einheimischen Götter gab es noch, man verehrte vor allem die griechischen. Man dachte, Zeus wäre sogar auf Kreta geboren. Aber in jedem einzelnen Gebiet von Kreta, jeder Stadt, gab es so lokale Gottheiten. Und die wurden auch noch wieder verehrt. Es war also schon mühsam, religiös sich durchzuwursteln durch die Situation. Und dann gab es auch noch die griechischen Morallehrer, die spielten auch noch eine Rolle. Und einige von denen hatten wirklich gute Tugenden. Die hat man so als Label geheftet, aber gelebt wurde, das wurde was ganz anderes. Aber es war wichtig, dass man diese Tugenden auch immer wieder zeigt und davon sprach. Und genau das macht jetzt Paulus und schreibt an seinen Freund, Mitarbeiter Titus und sagt, du aber lehre alle in der Gemeinde, so wie es der gesunden Lehre entspricht. Titus 2, Vers 1. Die älteren Männer fordere auf, nüchtern im Urteil, ehrbar und besonnen zu sein, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Ebenso sage den älteren Frauen, dass ihre Lebensführung der Würde des Christenstandes entsprechen muss. Sie sollen nicht andere verleumden oder dem Trunk verfallen sein. Als Lehrmeisterin eines guten Lebenswandels müssen sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und zuchtvoll leben, ihren Haushalt ordentlich führen und ihren Männern gehorchen, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Das ist erstmal der Hauptziel, das Hauptziel, der Kern. Gottes Botschaft soll nicht in Verruf kommen und deshalb solltet ihr euch kulturell angemessen verhalten. Entsprechend fordere die jungen Männer auf, in allem besonnen und beherrscht zu sein. Sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit gebührendem Ernst, in gesunden und unanfechtbaren Worten. Dann können unsere Gegner uns nichts Schlechtes nachsagen und müssen sich beschämt zurückziehen. Auch hier wieder der Gedanke. Es geht darum, dass ihr nicht in einen schlechten Ruf kommt. Deshalb, Titus, setzt alles daran, dass die älteren Männer, die jüngeren Männer, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen sich kulturell angemessen verhalten. So verhalten, wie man sich, wie es einem guten Charakter entspricht. Er spricht hier alle Generationen an und ich will auf einen Charakterzug eingehen, alle anderen, das würde zu weit führen. Besonnenheit. Diese Formulierung taucht auf bei den älteren Männern, die taucht auf bei den jüngeren Männern, die taucht auf bei den jüngeren Frauen und bei den älteren Frauen taucht es indirekt auf. Sie sollen auf besondere Art und Weise die Jüngeren lehren. Das scheint also für Paulus ein wichtiger Aspekt zu sein, Besonnenheit. War übrigens keine christliche Tugend. Haben auch die griechischen Tugendlehrer und auch jüdische Tugendlehrer haben das als eine der Kerntugenden vermittelt. Das bedeutet, ein Teil, für mich bedeutet das, ein Teil unserer Kultur ist gut und wir sollten sie annehmen und sollten uns entsprechend verhalten und nicht denken, oh nee, das brauchen wir ja gar nicht. Das ist jetzt nicht nötig, wir können uns anders verhalten. Das Spannende ist die Frage, wo müssen wir unserer Kultur widersprechen? Vier, was Paulus hier erwähnt, sind alles Verhaltensweisen, die kulturell angemessen sind. Der Hierarchie entsprachen, der Form des religiösen Vielfalt. War also nichts Besonderes, nichts besonders Christliches. Er musste aber auch die Christen ermahnen, so zu leben. Auch die älteren Männer und die älteren Frauen. Das heißt, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir auch ältere Generationen haben noch einiges zu lernen. Besonnenheit zum Beispiel. Wie könnte man Besonnenheit anders beschreiben? Ich habe versucht, andere Begriffe zu finden dafür. Reflektiert zum Beispiel. Oder zunächst noch, Besonnenheit betrifft unser Denken und unser Fühlen und unsere Emotionen. Und man kann unbesonnen denken und unbesonnen fühlen und dann auch unbesonnen handeln. Erstmal im Blick auf unser Denken, reflektiert sein. Reflektiert bedeutet für mich, einen Blick auf mich selber zu werfen. Wer bin ich, warum mache ich, handle ich gerade so, warum fühle ich gerade so, was geht hier gerade ab bei mir und was bewirke ich gerade mit dem, was ich tue? Dann geht es ins vernünftige Handeln. Ist das, was ich tue, wirklich hilfreich für mich und für die anderen und um die Situation zu lösen? Oder handle ich nur gerade impulsiv, also unbesonnen, kopflos? Bin ich mir meiner Verantwortung bewusst, dem, was ich jetzt tue und wie ich jetzt handle und was ich jetzt sage? Übernehme ich auch die Verantwortung für die Folgen dessen, was ich tue und was ich lasse? Habe ich genug nachgedacht oder bin ich nur anderem Denken hinterhergelaufen? Habe ich selbstständig nachgedacht? Oder habe ich nur ungefragt und einfach ungeprüft übernommen, was gesagt und gemacht wurde? Das ist so der Bereich des Denkens. Der Bereich des Fühlens bedeutet, habe ich selbst beherrscht, reagiert und gehandelt? Oder eben impulsiv? Habe einfach rausgelassen, was ich gerade empfinde? Das ist übrigens unsere Kultur heute. Da gibt es eine 200-jährige Entwicklung, die dazu geführt hat, alles, was in mir innen drin ist, darf ich rauslassen. Das ist dann authentisch. Da müssen wir bei dem Begriff authentisch ein bisschen vorsichtig sein, den wir auch oft gerne im christlichen Bereich benutzen, authentisches Leben. Das bedeutet in unserer Kultur im Grunde, all das, was ich jetzt fühle, kann ich rauslassen. Und du musst das akzeptieren. Und wenn du es nicht akzeptierst, dann lehnst du mich als Person ab. Und deshalb kann man einfach sowas raushauen. Und keiner widerspricht groß. Und traut sich auch nicht mehr zu widersprechen. Das ist eine extrem unbesonnene Art und Weise, wie wir in unserer Kultur im Moment leben. Wie gesagt, das hat aber eine Entwicklung, die hat vor über 200 Jahren begonnen und hat sich nach und nach so fortgesetzt, durchgesetzt. Und vor allem unsere sexuellen Bedürfnisse, ja, die können wir sofort rauslassen und die müssen wir rauslassen. Und das höchste Gut ist für uns im Moment, unsere Begierde freien Lauf zu lassen, ganz gleich, was es ist. Auch unsere sexuellen, aber auch unsere wirtschaftlichen, sozialen Bedürfnisse, die müssen erfüllt werden. Das meint keiner erstmal böse. Das haben wir so nach und nach in unsere Kultur implementiert. Das leben wir. Und deshalb ist die meiste Wahrheit das, was in mir innen drin ist. Und nicht mehr, wenn von außen etwas auf mich zukommt als Wahrheit. So. Das führt aber zu einem Handeln, das nicht immer sehr selbstbeherrscht und sehr besonnen ist, sondern unbesonnen. Und emotional gelassen zu sein, hängt mit Besonnenheit zusammen. Ich kann ja emotional schnell ängstlich werden. Ach, was kommt auf uns zu? Ach, es wird nur schlechter und ängstlich werden, unsicher oder eben auch wütend, ärgerlich. Und das lasse ich dann raus. Das ist unbesonnen. Unbesonnenes Emotionsmanagement. Besonnenheit heißt gelassen. Und wenn ihr euch das anschaut, wenn ich mir das anschaue, ihr Lieben, dann weiß ich, da kann ich immer noch was lernen. Das müsste ich mir jede Woche mal durchlesen und dann sagen, was war denn in der Situation da und dort? Das war nicht so besonnen. Ich habe es also nicht in der Tasche und kann es raus sagen, ja, gut, bei mir ist es schon vorhanden. Für mich immer noch ein Lernprozess. Und das ist ein Prozess, wo man viele Dinge von lernen kann, die uns angeboten werden. Ja, Emotionsmanagement kann ich lernen, ich kann lernen, reflektiert zu handeln. Da gibt es viele gute Lernmöglichkeiten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir auch wissen, all das, was in der Bibel uns gegeben wird, als das, wie wir handeln sollen, ist etwas, was Gott selber in uns schaffen und wirken will. Und vielleicht ist manchen von euch ein kurzer Text eingefallen, wo es auch um Besonnenheit geht, um Besonnenheit einer anderen Person. Das ist die Person des Heiligen Geistes, Von der heißt es, der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das heißt, das scheint also ein Wesen des Heiligen Geistes zu sein, ein Teil des Wesens und Teil des Wesens Gottes zu sein und nicht nur ein kulturelles Charaktereigenschaft, die wir annehmen sollten. Und wenn das ein Teil des Wesens des Heiligen Geistes ist, dann können wir uns glücklich schätzen, dass es nicht allein an uns liegt, besonnen zu sein, einen guten Charakter zu entwickeln, zu lassen. Das muss auch das Wirken des Geistes sein. Und er schafft es in uns und durch uns. Und manchmal sind wir vielleicht gar nicht besonnen, aber der Heilige Geist, der in uns lebt, ist es. Und in der Situation kommt doch Besonnenheit heraus. Und es ist nicht unseres. Und wir stellen fest, hey, das war ich ja gar nicht. Der Geist benutzt aber oft die äußeren Mittel und Methoden und Möglichkeiten, Menschen, Situationen und das Zusammenleben. Und Paulus schreibt ja hier an die älteren Männer, die jüngeren, älteren Frauen, jüngeren Frauen. Und woran sollen die jüngeren Männer, die besonnen sein sollen, lernen, besonnen zu sein? Ich glaube, indem sie die Älteren sehen und wahrnehmen, hey, die handeln besonnen. Dann ist für mich die große Herausforderung in unserer Gesellschaft und in unserem Gemeindeleben, wo lernen die jüngeren Menschen im Zusammenhang mit den älteren Menschen Besonnenheit? Wo gibt es die Kontaktflächen zwischen Menschen verschiedener Generationen? Das kann nicht im Gottesdienst sein, wo wir zusammen sitzen. Da seid ihr alle besonnen. Hört besonnen zu. Aber wo lernt man es? Naja, im Gemeindeleben, ja, da wo es ein bisschen heiß hergeht dann, wo es nicht so ganz klappt und so richtig läuft, wenn die Jüngeren zusammen mit den Älteren im Gemeindeleben involviert sind, zusammenarbeiten, zusammenwirken, dann natürlich auch im privaten Bereich, auch nochmal wieder, wo gibt es da Kontaktflächen? Da gibt es nicht so viele. Das war zur Zeit des Paulus ein bisschen anders, da lebte man in großen Familienverbänden. Da haben wir echt eine Herausforderung, wenn wir das so leben und lernen wollen. Und ich habe kein Patentrezept. Ich kann nicht sagen, das geht so und so und so. Ich habe jetzt nur ein paar Ideen und Anregungen noch, die helfen könnten, sich da mal kann man sagen, mit dem Kopf mental zu beschäftigen. Ihr Älteren, die Älteren unter uns, seid Vorbilder, ihr werdet dringend benötigt. Manche Älteren haben Angst, wenn man so über jüngere Generationen spricht. Und wir? Und wenn in die junge Generation investiert wird, ja, wo bleiben wir denn? Und bin ich eigentlich überflüssig? Die Älteren werden dringend benötigt. Mit Weisheit, Erfahrung, mit Geld auch. Ganz klar, das ist ein Schatz, den wir bekommen haben. Vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit wiederum. Weil die Menschen in der mittleren Generation, in der Rush-Hour des Lebens, haben ein bisschen Geld, aber gar keine Zeit. Die Jüngeren haben mehr Zeit, aber kein Geld. Also ihr werdet dringend benötigt, die Älteren. Als Vorbilder vor allem auch. Und Vorbilder muss man das aktiv auch sich immer vornehmen. Das ist kein Krampf, muss man nicht sich anstrengen, aber sich darauf einstellen, hey, ich bin und will Vorbild sein. Was bedeutet das heute für mich, heute Morgen in diesem Gottesdienst? Oder wenn ich da und dort hingehe und ein paar Menschen treffe, jüngere Menschen, jüngere Generationen, die ich prägen will. Nicht indem ich sage, du musst jetzt so und das ist besser und ihr Jüngeren müsst doch so handeln und ihr müsst doch vielleicht regelmäßiger kommen oder ihr müsst das so machen wie ich. Darum geht es nicht. Die sollen nicht so machen wie ich. Höchstens sollen sie mein Herz übernehmen, wie ich Aufgaben vielleicht gerne mache. Aber nicht unbedingt in der Art und Weise, wie ich es mache. Ich muss mir das richtig vornehmen als älterer Mensch. Ich will Vorbild sein. Und ich weiß von manchen jungen Leuten, mit denen ich vor kurzem noch gesprochen habe, die sich sehr freuen, wenn sie allein schon wahrgenommen werden und begrüßt werden. Und wenn ältere Menschen nicht zu ihresgleichen gehen, sondern zu den Jüngeren und sie begrüßen und Hallo sagen und wissen, sie sind da. Junge Frau und junger Mann. Und vielleicht muss man noch etwas sagen zu älteren Menschen. In der damaligen Kultur waren ältere Menschen oft die Menschen zwischen 30 und 40. Also Jesus müsst ihr euch mit weißen Haaren vorstellen. Der fing ja mit 30 seinen öffentlichen Dienst an. Bald fast 80% der Menschen erlebten nicht ihr 30. Lebensjahr. Und junge Menschen sind dann die 12-, 13-, 14-Jährigen. Sehe ich im Moment hier keine Jüngeren. Dann ist meine Rede für die nicht so, keiner hier. Such dir einen Mentor, habe ich geschrieben. Wenn das von den Jüngeren ausgeht, ist es einfacher. Wir Eltern trauen uns nicht, denen das anzubieten. Aber vielleicht fasst du Mut und guckst dir einen jüngeren Menschen an und sagst du, und du versuchst Kontakt zu ihm aufzunehmen, nicht anbiedern. Aber mal sehen, ob das so, ob ihr ein bisschen eine Kontaktfläche findet und ihm da anzubieten. Du, kann ich dich etwas begleiten? In irgendeiner Form. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das zu machen. Kann ich dir irgendwie helfen? Es beginnt, dass ich für sie bete, mich interessiere, vielleicht mal höre, was machst du, wenn jemand Abitur macht, was machst du danach? Die meisten sind ratlos vorher, freuen sich, wenn jemand ihnen zuhört und gute Fragen stellt. Die Jüngeren sind heute schon berufen, der Welt zu zeigen, wie Jesus Christus ist. Das macht Paulus hier in dem Brief deutlich. Er schreibt an Titus, sei du ein Vorbild. Titus war jung. Und die Jüngeren sind heute schon berufen. Und das muss sich bei unserem Handeln, wie wir Älteren handeln und mit ihnen zusammenleben, auch widerspiegeln. Dass wir nicht denken, ah ja, die müssen erstmal da hineinwachsen und hineinreifen. Klar müssen die wachsen und reifen, wie wir auch. Aber sie sind heute schon berufen, etwas zu bewirken für Christus. Und manche in der Vergangenheit haben manche jungen Menschen mit 20, 25 Dinge gerissen, die würden wir mit 55 nicht schaffen und mit 60 nicht schaffen. Und mit einer Weisheit und Weitsicht, die hätten wir vielleicht gar nicht. Wir brauchen den Mut, die Jüngeren freizusetzen. Und das beginnt, indem wir zusammenleben mit ihnen und versuchen, durch unser Vorbild und durch unsere Besonderheit ihren Charakter zu prägen. So. Das nächste noch, obere, habe ich schon genannt. Wenn ihr Eltern sind, Großeltern, Tanten, Onkel oder andere, versucht Andachten kindgerecht mit ihnen zu machen. Bibeltext zu lesen, Missionsbücher mit ihnen zu lesen, gute Geschichten mit ihnen zu lesen und das immer wieder zu machen. Das ist ein Kampf, ich weiß es. Und geht nicht automatisch. Aber es ist so wichtig, dass in den Familien die Älteren mit den Jüngeren so eine gemeinsame Zeit haben. So dass es kindgerecht geschieht. Auch wenn die Kinder nicht immer alles verstehen, das ist nicht schlimm. Wir können das nicht alles delegieren in den Kindergottesdienst und in die Gemeinde hinein. Glaube ist zu Hause gelebt oder er wird nicht gelebt. Und ihr Älteren seid Vorbild zu Hause für eure jüngere Generation. Großeltern betrifft das, Onkel, Tanten. Vielleicht habt ihr andere Kontaktfreunde, Freundinnen, wo Kinder im Hause sind. Versucht da Wege zu finden. Es gibt super gut und hilft viel Material. Ja. Die Abendgebete und gute Geschichte abends sind auch wichtig, um jüngere Generationen zu prägen. Abends geht man ins Bett und das, was zuletzt kommt, prägt. Auch charakterlich. Und wenn ihr am Abend gute Geschichten lest, wo gute Charaktereigenschaften vermittelt werden, nehmen die Kinder das auf. Und ihr Gehirn arbeitet in der Nacht. Und ihr Gehirn fängt an, ihre Emotionen zu bestimmen. Das sollten wir nutzen. Diese Weisheit, die Gott hineingelegt hat in den Schlaf und in die Zeit vor dem Schlafen gehen, sollten wir nutzen. Und nicht mit Stress die Kinder ins Bett jagen. Es ist stressig immer, ich weiß. Ich komme gerade von meinen Enkeln mal wieder. Meine Tochter und ihr Mann bauen das Haus um und wir versuchen da immer ein bisschen zu helfen und die Enkel zu helfen. Ich weiß, wie es dann abends zugeht. Das werden wir nicht richtig gut schaffen. Aber richtig gut muss es auch nicht sein. So gut wie möglich. Das reicht. Und zuletzt arbeite, ich habe schon genannt, involviere deine Kinder in deinen Gemeindedienst. Das, was du machst, wenn du hinten an der Technik bist, wenn du im Kindergottesdienst bist, wenn du putzt oder im Kaffeedienst bist, wenn du Plakate erstellst, versuche deine Kinder mit hineinzunehmen, ihnen Aufgaben zu übernehmen und Verantwortung zu übergeben. Sag, mach du das. Und die können dann manchmal schnell was besser, als du das kannst. Ein bisschen anders machen sie es wahrscheinlich schon. Ist auch gut so. Versuch das. Und das sollen kleine Tipps sein, Anregungen zu versuchen, durch das gemeinsame Zusammenleben durch die jüngere Generation zu prägen, damit ein guter Charakter herauskommt, damit die Botschaft Gottes nicht in Verruf kommt und Menschen merken, hey, ich werde gebraucht hier. Wenn die Christen mich brauchen, die älteren Christen mich brauchen, kann es ja auch sein, dass Gott mich braucht. Und ich sehr nützlich sein kann. Das steigert den Selbstwert. Und möglicherweise beobachten andere das und denken, na, das würden wir auch gerne haben und erleben. So sollten unsere Kinder auch aufwachsen. Oder Kinder und Jugendliche sagen, so möchte ich auch gefördert werden. Und sie finden auf diese Art und Weise einen ersten Zugang zu Jesus und zu eurer Gemeinde. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Wir bleiben sitzen. Lieber Vater, du bist der Schöpfer dieser Welt und hast das, was gut ist, hineingegeben in diese Welt. Und lass uns erleben, dass das Gute im Charakter und das Gute, was du in unseren Körper gelegt hast, sich auswirkt. Und da, wo wir Einfluss nehmen können, da bete ich, dass wir das lernen. Leite uns durch deinen Heiligen Geist. Schenke uns den Wunsch, den Willen, die Liebe, die Freude, dass wir dem Wirken des Geistes nicht im Wege stehen, sondern uns zur Verfügung stellen. Und dann geschieht das ganz natürlich im Zusammenleben. Und im Natürlichen findet oft deine Herrlichkeit statt. Öffne uns die Augen für diese Herrlichkeit im Natürlichen, im Normalen und im Miteinander der Generationen. Amen.